Lieber Herr, du hast unter Nehemia dein Volk erneuert. Und wir brauchen am meisten in deiner Gemeinde diese Erneuerung, auch in dem eigenen Leben. Irgendwann haben wir auch einmal einen Anfang mit dir gemacht und jetzt muss wieder erneuert werden. Du musst den Grund wieder freilegen, befestigen und die Mauern bauen. Hilf uns doch, dass wir merken, was jetzt Not tut. Amen. Nehemia 8. Nehemia 8. Gut. Nicht so, danke. Nehemia 8. Sie finden Ihre Nehemia. Kurz noch einmal zum Erklären. Bei Kapitel 7, das wir jetzt übergehen, haben wir ja hauptsächlich Listen. Und zwar wird da noch einmal aufgeführt, wie groß die waren. Interessant. Die ganze Gemeinde zählte insgesamt 42.000 Personen. Dann wird erzählt, die Sklaven, die Rosse, die Maultiere, die Esel, dann war die Gaben werden noch aufgezeichnet. Es ist auch schön, dass in der Bibel solche Dinge korrekt festgehalten werden. Im Anfang von Kapitel 7 steht noch die Einsetzung von Hanani, dem Bruder Nehemias, und dem Burgvogt Hanania, wie sie aufpassen, dass die Stadt bewahrt wird, wie Wachen aufgestellt werden. Ist auch wichtig, dass die Gemeinde geschützt wird. Wir haben ja immer diesen Aufbau Jerusalems gesehen als ein Beispiel, wie Gemeinde gebaut wird. Wenn wir in Verantwortungen gesetzt sind, ob wir eine Jugendgruppe leiten, eine Sonntagsschul-Kindergruppe oder ob wir für andere Menschen im Hauskreis verantwortlich sind, das soll ja ein Zeichen sein, wie wir strategisch planen sollten, wie wir das organisieren, wie wir das machen können und wie wir dann auch dafür sorgen, dass Wachen eingesetzt sind, dass Dinge bewahrt werden, dass der Feind nicht eindringen kann. Und nun von Kapitel 8 ab. Als nun der siebte Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats. Und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und es standen neben ihm Matitja, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Maasea zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Secharia und Meshulam. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk, und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete Amen. Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, Jeshua, Bani, Sherebja, Yamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaya, Josabat, Hanan, Pelaya, unterwiesen das Volk im Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz. Ich lese die Namen so gern, weil jeder Name vor Gott seine Bedeutung hat. Und da wird nicht gewertet, welches Amt, sondern jeder von uns muss sein Amt kennen. Wo braucht mich Gott? Und wenn Sie es nicht wissen, dann sprechen wir in der Seelsorge drüber. Wo ist mein Amt? Und das ist so etwas Bewegendes, wenn ich schon an einem Sonntagmorgen sehe, wir könnten keinen Gottesdienst durchführen unter diesen bedrängten Nöten, wenn nicht wenigstens 30 so fest auf ihrem Amt sind. Von den Begrüßern bis zu denen, die am Kassettenapparat stehen, bis zu denen, der das Video bedient und der nachher nach dem Opfer guckt. Und das ist so etwas Großes. Und das sind all die Ämter, die mit dazugehören, dass Gott reden kann. Sonst geht das nicht. Und das ist nicht gering. Und wie oft habe ich das gesagt, wie das beim Essen kochen ist und beim Saalrichten und dass das alles aufgebaut ist, die Blumen und das Mikrofon. Und es gibt bloß Leute, die immer wieder sagen, ich bin zu gut für all das. Und dann sagen sie, ich weiß nicht, wo ich gebraucht werde. Und am Ende wundern sie sich, dass ihr Leben leer ist. Weil sie zu stolz sind, um einen niedrigen Dienst zu tun. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Nun kommen wir an den Punkt, dass es um die Erneuerung der Gemeinde nach innen geht. Das ist ja immer das Schwierigste, wie macht man das? Und wir spüren ja, dass das heute sicher am meisten dran wäre. Wie viele Kirchen sich entleeren, wie selbst in den verantwortlichen Kreisen keine Gottesfurcht mehr da ist, wie Bibelwissen verloren geht, wie Gebet keine Rolle mehr spielt. Und jetzt reden wir aber nicht zum Fenster raus, es geht ja um uns. Wie steht es um Ihre stille Zeit? Sind Sie noch richtig dran? Oder können Sie bloß noch morgens Zeit finden, zum Bildzeitung lesen oder was? Haben Sie wirklich Zeit? Morgens und egal wann Sie anfangen. Wenn es um fünf losgeht, macht nichts aus, dann um halb fünf. Haben Sie Zeit, Stille vor Gott zu haben? Und Ihr Leben zu ordnen? Hören Sie noch das Wort Gottes? Es gibt heute so viele Gefühlschristen, die sagen, wunderbares Erleben. So. Es geht doch nicht um Ihre Gefühle. Kann Gott Sie ansprechen? War so beeindruckend, wie dieser Dr. Bruce Adams uns am Sonntag das noch erzählt hat, wie er sagte, wie die Gemeindeältesten ganz verzweifelt waren, als die kommunistische Regierung da die Kirchen schließt in Äthiopien. Und dann merkt der Prediger, zuerst will er eigentlich dagegen sich auflehnen, merkt, da sagt doch Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und jetzt sagt er, jetzt gehen wir in die Häuser. Und jetzt machen wir überall eine Anbetungsstätte Gottes, in jeder Hütte, die wir haben. Und da geschieht eine Erweckung durch die Gemeinde, wie er seine neuen Leiter einteilt und überall sie anfangen, neu zu erkennen, die Gemeinde sich plötzlich in 20 Orten verteilt hat. Und gewachsen ist und sagt, wenn ich heute die Zahlen addiere, so ist das ein Vielfaches von dem, was es Christen waren, bevor die Kirche geschlossen wurde. Aber da, wo wirklich Gott mit uns reden kann, es geht doch nicht um Gefühle, aber sagen, es war schön am Sonntag, ganz nett gepredigt, sondern ob sie wirklich mit Gott in Verbindung sind, dass Gott sie erschüttert, dass Gottes Wort sie trifft, dass er sie korrigieren kann, dass sie sagen, mir ist was Neues klar geworden, ich weiß, was ich tun muss. Gefühle, die können Sie auch haben, wenn Sie im Schwimmbad Ihre Bahnen ziehen. Ist auch schön, wenn Sie auf den Berg steigen, habe ich auch schöne Gefühle, wenn Sonne aufgeht. Es geht uns, dass Gott uns trifft und nicht um Gefühle allein, sondern Gottes Wort soll uns treffen. Und das geschah über der Verlesung des Gesetzes. Die meisten Christen haben eine falsche Vorstellung von dem Gesetz des alten Bundes. War schön auf unserer Israelreise im März, wie wir da ein wenig mehr Zeit hatten als sonst und dann einige, was waren so abendliche Durchgänge, ein, wo so ein paar Dinge aus dem Alten Testament mal erklärt hat. Was heißt Gesetz im Alten Testament? Und uns allen ging es plötzlich so, dass man sagt, ja, das, was das Alte Testament uns an Gesetz Gottes zeigt, ist genau das Evangelium vom Neuen. Den barmherzigen Gott, der uns ein neues Herz schenken will. Bei uns ist so eine Vorstellung, das sind die trockenen Gebote. Was sind denn die Gebote? Die Gebote sind doch Gottes Lebensrahmen. Dass Gott sagt, du brauchst doch nicht lügen und du brauchst doch nicht fremdes Geld in deine Tasche da hinein mogeln, sondern du darfst doch mit meinem reichen Segen rechnen. Ich, der Herr, will dich tragen auf Adlersflügen. dass Gott sagt, ich will deine Kinder und Kindeskinder bewahren, aber bleibe in meinen Ordnungen. Ja, in was denn sonst? Die Lebensordnungen Gottes, die uns die wahren Werte zeigen, und dass das heute im Rahmen des Christentums auch in unserem Westen geschieht, dass man im Grunde sagt, ja, kann ein Christ nicht alles, er kann sich natürlich das Leben nehmen. So wie man sich in einem Rettungsseil auch erhängen kann. Man kann alles praktisch missbrauchen. Aber dass die Lebensordnungen Gottes doch zuerst einmal ermutigend sind, Freude machen, uns wieder zum Leben führen, das soll uns wieder ganz neu groß werden. Keine einzige Stelle, wo uns das Gesetz Gottes etwas nimmt. Was denn? Jetzt, wo ist denn bei Ihnen da ein Reibungspunkt? Wo fällt es Ihnen denn immer schwer? Bei welchen Ordnungen Gottes? Tun Sie schwer beim Opfern, tun Sie schwer beim Geiz, haben Sie Schwierigkeiten mit Ihrer Ehrsucht? Wo ist es denn? Und da können Sie ja ganz einfach prüfen, wo Sie am Leben vorbeigehen. Dieser schenkende, gütige Gott will uns mit seinem Gesetz nur erquicken. Und der Psalm 119 macht das so wunderbar deutlich. Das Gesetz ist mein Trost. Dass das Neue Testament dann trotzdem vom Gesetz anders redet bei Paulus, das kommt ja davon her, wo die Leute meinen und sagen, ja, ja, die Ordnungen Gottes, die mache ich ja alle. Ich ehre Vater und Mutter und ich gebe ja meine Opfer und ich bin ein guter Mensch. Und sie merken gar nicht, dass sie der Gnade Gottes bedürfen. Wo das Gesetz so missbraucht wird, in der Selbstgerechtigkeit, da muss natürlich das Neue Testament uns klar sagen, so ist das Gesetz mir zum Tod gegeben. Und das ist ja eine Not, dass auf der einen Seite das passiert, dass eine Gemeinde das Gesetz mit Füßen tritt und viele, viele Leute sagen, die Ordnungen Gottes, die sind gar nicht für uns gegeben und das sind ja alte Dinge, doch die sind für uns gegeben. Die Feiertagsordnung ist für uns gegeben. Das ist ein Feiertag heiligen, Ehre Vater und Mutter. Kein junger Mensch wird glücklich werden, wo das nicht das Grundprinzip der Familie ist. Und wenn Sie meinen, Sie hätten irgendwo in einer Elternzeitschrift was Besseres gelesen, weil es ein Psychologe Ihnen gesagt hat, ich habe nichts gegen Psychologen, nur wenn Sie sich gegen das Wort Gottes stellen. Wenn Sie gegen das Wort Gottes stellen, dann werden Sie diese jungen Leute falsch erziehen und werden ihr Leben unglücklich machen und Sie werden sie um den Segen Gottes bringen. Und das gilt einfach für alle unsere Ordnungen, die wir haben. Es gibt nichts, auch nichts neben der Eheordnung an Befriedigung unserer Gefühle, gibt es nichts, als das, was uns Gott hier in seinen Ordnungen geben wird. Das ist in der Bibel durchweg undiskutabel. Und wenn man auf Jesus schaut, dann müssen Sie mal sehen, wie er in der Bergpredigt gar noch die Gebote bekräftigt hat, ob das die das Töten war oder die Ehe und die Reinheit der Herzen, da gibt es keine Diskussion. Da ist die Lebensordnung für uns drin. Und dieses Gesetz wurde vorgelesen. Kurz zum Bibelwissen noch, Esra war 13 Jahre vor Nehemia nach Jerusalem gekommen und hat den Priesterdienst wahrgenommen. Erschütternd, dass jahrelang ein Priesterdienst getan wird und offenbar Gottesdienste gehalten werden, aber das Volk nicht richtig versteht. Wie geht das? Das gibt's nur leider im Geistlichen, dass man jahrelang Bibel liest und nichts kapiert. Das hat ja Jesus schon geklagt bei den Juden, er hat gesagt, ihr meint, ihr habt die Heilige Schrift und lest sie und meint, ihr habt das ewige Leben, aber die redet doch von mir und ihr merkt's nicht. Und ihr seht Jesus nicht. Man kann Bibel lesen und blind sein für alles. Die meisten blinden Menschen sind nicht unter den Ungläubigen draußen, sondern in den Kirchen. Das muss uns immer wieder schockieren, auch in den Hauskreisen, dass man so schnell taub wird und das Wichtige nicht mehr erkennt. Und da brauchen wir Erweckung, immer wieder neue Erweckung, dass wir unruhig werden, so wie diese Leute unruhig geworden sind. Die haben ja nicht gesagt, oh, das hat uns heute hoch erhoben, sondern sie sind erschrocken. Das Wort Gottes möchte uns erschrecken und in eine Unruhe versetzen. Wo in der Geschichte der Christenheit Gott Großes gewirkt hat, schenkte er zuerst eine Unruhe, den Kampf des erschrockenen Gewissens. Einer unserer jungen Leute vom Jugendbibelkreis, der uns dann verlassen hat, der hat dann später einmal zu mir gesagt, Sie tun die jungen Leute ja zuerst ängstigen und dann verkünden Sie ihnen die Gnade. Wenn ich denen ängstigen würde, ich weiß nicht, wie ich das machen würde, eine Gespenstermütze aufsetzen oder wie kann ich das machen? Sondern was Wunderbares. Wenn man erlebt, wie junge Menschen plötzlich von Gottes Geist getroffen sind und Sünde in ihrem Leben bereinigen. Und wenn man sie fragt, warum machst du das nicht, was war deine Freundin, sagen sie, wie sollte ich so großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Weil irgendwas in ihrem Leben wach geworden ist. Und andere so, ist doch nichts dabei. Wach. Wach durch Gottes Geist. Und das kann nur Gottes Geist tun. Wenn Menschen uns ängstigen können, kann einer noch so arg wettern und vom jüngsten Gericht schreien und so. Das kratzt uns doch nicht, da lachen wir drüber. Sondern wenn Gottes Geist uns trifft, dann werden sie unruhig über den Streit, mit dem sie seit langem in ihrer Familie haben, oder über eine unrechte Sache in ihrem Leben. Bringen Sie das in Ordnung, denn das kommt von Gott. Suchen Sie Seelsorge. Sprechen Sie sich aus, dass Sie Frieden kriegen über diesen Dingen. Und versuchen Sie ja nicht, das in Ihrem Leben zu verdrängen. Das ist das Herrlichste, was geschehen kann in dieser Geschichte. Dass aus dem Kampf des erschrockenen Gewissens die größte Freude kommt. Ich sollte ja Ihnen heute Freude verkündigen. Sie werden nie so wunderbar fröhlich Gott erkennen, wie aus der Not des erschrockenen Gewissens heraus. Und so war es da. Wenn Sie ein anderes Beispiel in der Bibel wollen, es gibt viele, dass es immer nach dem gleichen Strickmuster geht, wo Gott erweckt, dann müssen Sie die Pfingstgeschichte lesen. Wo der Petrus verkündigt hat und ein paar nur da stand und sagt, Mensch, der ist doch besoffen und was tut denn der so? Und dann plötzlich traf sie es in ihrem Herzen. Es durchbohrte ihr Herz oder besser ihr Gewissen. Das Evangelium richtet sich ja nicht an den Verstand, obwohl wir auch nicht so reden sollen, dass es doof wird. Wir wollen auch die Leute so anreden, aber es muss nicht so über die Köpfe hinweggehen. Aber das Evangelium soll in die Herzen dringen, soll in das Gefühl. Können Sie es unterscheiden? Nicht Verstand und nicht Gefühl, sondern ins Gewissen. Das Evangelium zielt ins Gewissen. Jede Verkündigung, jeder Hauskreis, jede Bibellesung in ihrer stillen Zeit zielt ins Gewissen. Suchen Sie, dass es Sie da trifft. Wo hat mir der Herr heute was zu sagen? Dann sind Sie wacher Christ. Wenn das Wort Sie treffen kann, verwundet und das bloßlegt, was nicht stimmt. Übrigens auch interessant, es ist schön, wir führen auch etwa im Jugendbibelkreis Gespräche über das Bibelwort, auch auf unseren Freizeiten gern diese kleinen Gesprächsgruppen. Wir müssen aber aufpassen, das ist ganz besonders wichtig für die Hauskreise, dass irgendwo das Gotteswort nicht zerredet werden darf. Ich finde das wunderschön, wenn man sich austauscht, aber passen Sie auf, dass Sie genau die kleine Kippe merken, da wo einer bloß redet, damit es unverbindlich wird. Denn hier standen Sie bloß noch und hörten zu. Denn es kommt ja der Moment, wo man bloß noch sagen kann, Herr, rede, ich will hören. Und das kann man nur noch so tun, dass das Wort Autorität ist. Das ist der schlimmste Missbrauch in unserer evangelischen Kirche, wo das Wort von Theologen hantiert wird und in der Hand der Theologen umgebogen wird. Während das Wort ist die Autorität, das uns umbiegt, das uns zurecht schmiedet, das ist der Hammer, der uns haut und nicht wir das Wort. Das Wort ist die Autorität. Lesen Sie doch die vielen Liedverse und alles. Da ist unser Protest an der gegenwärtigen Entwicklung unserer Kirche. Dass das Wort nicht mehr gilt. Wo dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Und das war der Zinzendorf vor über 200 Jahren, der das gedichtet hat. Das ist unser Kampf. Und jetzt soll es doch auch in unserer stillen Zeit so sein, dass wir nicht das Bibelwort lesen nach unserem Geschmack, sondern dass es uns trifft, so wie die da standen. Hände erhoben, Amen rufen, jetzt Herr, redet zu uns, neigt ihr Antlitz zur Erde und beteten den Herrn an. Und sie legten das Buch des Gesetzes klar und verständlich aus. Mehr ist gar nicht nötig. Muss nicht witzig sein. Schön, wenn es witzig ist, aber vor allem klar und verständlich soll sein, dass jeder weiß, was da steht. Was ist damit gemeint? Was heißt das? Es gibt doch im Grund in der Bibel, ich weiß gar nicht, so viel Klares, dass gar nichts mehr übrig bleibt. Die Frage, welches Auto Sie kaufen sollen, das lässt sich aus der Bibel schlecht beantworten. Vielleicht auch ein Stück weit schon. Aus manchen Stellen vielleicht auch schon, aber im Großen und Ganzen, sage ich, sind ja das dann unwichtige Randfragen, wo Sie dann sagen, die weiß ich, die wesentlichen Lebensfragen lassen sich alle glasklar von der Bibel beantworten. Kompromisslos. Was soll ich tun? Steht da. Und die Leute weinen und erschrecken über ihre Schuld. Schuld sieht man ja nicht, wenn man sie tut. Ganz merkwürdig. Man läuft in die Schuld und meint, es sei gut. Immer da, wo wir sündigen, ahnen wir gar nicht, in was wir hineingreifen. Im Gegenteil, wir meinen sogar noch, es sei vielleicht wohlgefällig. Seien Sie immer barmherzig und prüfen Sie Ihre Sünde auch bei den anderen. Der den anderen totgeschlagen hat, hat auch nie gemeint, es sei was Böses. Er hat sich eben nur erregt über den anderen. Und der gestohlen hat, hat auch nie gedacht, es sei was anderes, sondern hat eben gedacht, dem anderen tut es nicht weh oder was. Aber wenn Gott unser Herz aufweckt, dann sehen wir, was vor Gott verfehltes Leben ist. Und jetzt ist groß, dass der Nehemia nicht sagt, endlich, das ist nötig. Auf den Moment habe ich lange gewartet. Das ist doch eigentlich schön. Und sagt, jetzt bleiben wir mal 8 Tage weinend. Sondern wenn der erste Augenblick des Erschreckens da ist, darf ich die Freudenbotschaft des Evangeliums verkündigen. Dann wird die Gnade nicht billig. Und darum ist unser Dienst ein Freudendienst. Ich darf nicht die Freude dort verkündigen, wo überhaupt noch nie das Erschrecken über unsere Sünde klar wurde. Aber dann darf ich es verkünden und nur verkünden. Freie Gnade. Unbegrenzt. Dass man oft sagt, kann das nicht missbraucht werden, wenn die das so frei unter das Volk verkünden. Er sagt, esst, was euch Spaß macht und genießt und der Herr freut sich. Denn Gott, der Herr, weiß doch um unsere Versäumnisse. Und da überschlägt sich mir dieses Stückchen hier fast an Gottes Güte, dass ich immer wieder sage, aber muss man nicht doch ein bisschen sagen, also gell, nicht so übermütig. Denkt immer wieder dran, wir haben doch viel, viel Schuld. Kein einziger solcher verschüchterter Hinweis mehr von hinten her, sondern Gott weiß, dass wir Versager sind. Das weiß er. Und dennoch hat er dich lieb. Wenn Gott dich gerufen hat als sein Kind, hat er schon gewusst, was wir alle für trübe Taschen sind. Er hat sogar gewusst, wie treulos wir sind, wie ungehorsam. Aber uns dennoch lieb und er wartet immer bloß, dass wir zu ihm kommen. Und deshalb ist so wichtig, dass wir zu ihm kommen. Ihm liegt gar nicht drin, wie lange wir traurig sind. Steht gar nicht da und sagt, weil ihr so traurig seid, hat euch der Herr lieb. Sondern er will doch, dass wir kommen zu ihm. Und der Herr ist nur traurig, dass wir so viel ohne ihn machen. Und das Schlimme ist, dass die Christen auch so wohlgefällig sind, ohne den Herrn zu bedürfen. Im Himmel ist Freude, wenn sie sich ausstrecken am Morgen und am Mittag und am Abend des Tages und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich über den Fehlern und Versäumnissen und der Schuld meines Lebens. Und da ist in dieser Geschichte so schön da, bekümmert euch nicht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freut euch am Herrn. Denn der Herr ist der Einzige, der mich hält. So ganz hochinteressant, wenn man ab und zu so Leute trifft, das kommt ja mir vor und passiert bei Ihnen auch. Da sagen, ah, Sie gehen in die Hofagerkirche. Ja, so. Und dann meinen Sie noch so plötzlich am Tisch und so. Ja, es geht ja nicht um die Hofagerkirche, das ist dann vielleicht auch mit anderen Verkündigern. Sie gehen zur Hofagerkonferenz oder sonst wo. Und dann sagt einer, weil man, da geht es ja immer bloß um Jesus, Jesus, Jesus. Um was denn sonst? Um was denn sonst? Politik ist uns auch wichtig, aber nicht so wichtig wie Jesus. Und Musik ist auch wichtig, aber nicht so. Und es geht uns tatsächlich, dass der in allen Lagen wichtig ist. In der seelischen Depression, im Versagen im Beruf, in den körperlichen Schmerzen. Es tut einem doch elend gut am Samstagabend. Habe ich gedacht, du machst heute Nacht kein Auge zu, wenn es einfach so wahnsinnig wehtut, und dann legt man es dem Herrn hin und schläft. Wenn der Herr da ist, auch in körperlichen Nöten. Es gibt doch so viel Erfahrungen des Herrn. Und wenn man sagt, Herr, ich bin so schwach, ich kann dir gar nicht dienen, du kennst mein versuchliches Herz, meine untreuen Gedanken, und der Herr macht mich stark. Herr, auf dich will ich schauen. Mein Glaube ruht doch nur auf Jesus. Er ist meine Kraft. Bekümmert euch nicht. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Freude, die Tränen über die Buße sind wichtig, aber die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich werde nicht bewahrt vor den künftigen Versuchungen, indem ich heute kräftig weine, sondern indem ich den Herrn ergreife mit ganzer, starker Glaubenshand. Und darum geht es nicht um Gefühle und um irgendwelche Dinge, sondern es geht um die Stärkung meiner Verbindung mit Jesus. Und die kommt aus der Erweckung. Wir hatten also das Erschrecken über Versäumnis. Es ist immer gut, wenn wir erschrecken. Und dann kommt immer das neue Erleben der Jesusgemeinschaft. Sie werden im Glauben immer nur wachsen aus den Niederlagen, aus der Untreue, aus der Sünde. Neu zu Jesus hin. Das ist wunderschön. Da wächst ihr Glaube. Denn die erkennen den Herrn erst richtig. Wir haben ja bei unserer Bekehrung gar nie geahnt, wie dringend wir den Herrn Jesus brauchen. War er kümmerlich. Wir wissen es erst von Mal zu Mal besser, wie wir ihn brauchen. Und ich habe eigentlich noch 4 Punkte gehabt. Ich möchte sie jetzt nicht abwürgen. Ich glaube, ohne zu drängeln, wollen wir das machen. Ihm war wichtig, der Herr ist meine Stärke in der erlebten Vergebung. Dann muss ich es noch einmal einfach uns notieren. In der erlebten Vergebung. Ach, das war auch so toll am Sonntag, wie der Bruce Adams sagte. Wir haben Gemeindeältesten, die sagen, unsere Kirchen waren noch gar nicht lange genug geschlossen. Wir haben uns noch nicht von aller Sünde gelöst. Der Herr führt uns noch in die Tiefe. Dass man einmal die Schwierigkeiten seines Lebens erst versteht, ich muss vor Gott noch ein paar Dinge in Ordnung bringen. Und ich will mal die Zeit benutzen, um vor Gott mein Leben zu reinigen. Das ist uns ja völlig fremd. Und aus dieser erlebten Vergebung, wo man auch voreinander Schuld bekennt, und wo man sagt, das ist doch die Not, dass ich gesündigt habe, ich brauche die Vergebung. Ich bin manchmal so verzweifelt an meiner eigenen fleischlichen Art, an meinem lieblosen Wesen und an meiner Ungeduld. Und auch am heutigen Tag habe ich verschiedentlich den Herrn einfach um seine Gnade angefleht. Wie leicht redet man über einen anderen schlecht. Sünde vor dem Herrn, reinige dich doch, und so kann der Herr dich nicht segnen. Und es gibt so viel in unserem Leben, und ich kann erst die Gnade Jesu neu erfahren, immer wieder aus dieser bekannten, ausgesprochenen, ins Licht gebrachten Sünde und der erfahrenen Vergebung. Der Freude am Herrn ist eure Stärke. Und dann gibt es in der Christenheit auch wieder neue Jesusfreude. Dann die Freude im Herrn ist eure Stärke, das ist auch in den Anfechtungen bewährt. Freude an dem Herrn, Christenleben geht immer durch Tiefen hindurch. Mir war das in dem ganzen Nehemiah-Buch eigentlich erschütternd, wie die eine kümmerliche Stadt aufgebaut haben. Die Feinde lachten ja darüber. Und das macht eigentlich gar nichts aus. Unsere Stärke ist der Herr, nicht das, was wir sind. Ich wundere mich ja immer wieder, dass so viele das stabile Christentum suchen, das Demonstrationschristentum. Ich hätte es natürlich auch gern, aber ich bin immer nur so, nicht mehr so naiv, dass ich meine, ich könnte es erreichen. Sondern was ich erreichen will, ist, dass in den Schwierigkeiten, Nöten meines Lebens ich den Herrn ergreife und mich am Herrn genügen lasse. Und ich weiß, der Herr will wirken wie er es tut, weiß ich nicht, durch meine Schwäche hindurch, in den Anfechtungen. Wir werden doch nicht leuchten, der Herr wird leuchten, durch schwache Menschen, fehlsame Menschen. Das sind die Anfechtungen, wo wir die Freude im Herrn erfahren. Dann bewährt, die Freude bewährt sich im Glauben und nicht im Schauen. Die Freude am Herrn bewährt sich im Glauben und nicht im Schauen. Ich hätte auch so gern Erfolg. Wie viele Kranke haben Sie schon geheilt, hat mich neulich einer gefragt. Oh, das weiß ich auch nicht. Ich habe schon einige geheilt, auch schon Krebskranke. Aber es lohnt sich eigentlich nicht zum Erzählen. Ich weiß gar nicht, ob es richtige Heilungen waren oder falsche. Ich wäre auch so gern so ein Christ, der sagen könnte, jede Woche bekehren sich 80 und es sind gestandene Christen. Ich weiß nicht, vielleicht wird man zum Ärgernis für viele. Es gibt doch in unserem Leben viele Dinge, die wir nicht sehen. Ist bei Ihnen auch so? Und ich folge dem Herrn im Glauben und nicht, weil ich was sehe. Erfolg weiß ich nicht. Wo ist Erfolg? Wo ist Erfolg? Als die Gemeindewachstumsbewegung begann, kamen sie zuerst nach Stuttgart und der Roger Bosch wohnte hier in unserer Gemeinde und hat unsere Gastfreundschaft gehabt an der führenden Männernkammer nachher und gesagt, was ihr hier macht, ist eigentlich kein richtiger Gemeindeaufbau. Bin enttäuscht. Zogen sie ab. Ich habe gedacht, und der Herr hat mir nicht andere Gaben gegeben, machen wir einen Weiber. Vielleicht kommt doch noch Frucht raus. Ist gar nicht wichtig. Erfolg, ich weiß nicht Erfolg, ich will auch nicht jetzt von Ihnen Lob hören, sondern wir arbeiten im Glauben, das Geheimnis aller Arbeit. Hat Paulus Erfolg gesehen, als er zurückblickte auf seine zerstrittenen Gemeinden? Er arbeitet im Glauben. Lassen Sie sich nicht ermutigen, die Freude am Herrn ist Ihre Stärke und nicht der Erfolg. Ich wehre den Christen, die dauernd ihren Erfolg aufweisen können und die das mitbringen wie der Meisterbrief beim Handwerker. Das gibt es im geistlichen Leben nicht. Ich kann nur sagen, ich diene dem Herrn in aller Schwachheit, in aller Vorläufigkeit, aber treu und gehorsam unter Herr. Er kann es gebrauchen oder kann es nicht gebrauchen, wie es ihm gefällt. Und er mag es in seine Heilsgeschichte einbauen, ich will sein Haushalter sein. Und dann lassen Sie alles Törichte vergleichen, der eine macht mehr und ich mache weniger und der hat die Gabe nicht. Der Herr wird dich richten. Sei du ihm treu. Die Freude im Herrn ist deine Stärke. Das war mein dritter Punkt. Und das vierte war noch unter schwierigen Umständen. Ja, da möchte ich nochmal auf den Predigtext am Sonntag zu sprechen kommen. War doch auch ganz wichtig, der Paulus, der mit Silas im Gefängnis sitzt. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Gerade da, wo man eigentlich nicht mehr singen kann und wo man sich nicht mehr freuen kann. Vielleicht sind Sie heute Abend hergekommen und sagen, also bei mir ist gerade nichts mit Freude los, doch gerade dann. Wenn Sie in einem Tiefpunkt Ihres Glaubenslebens sind, wenn alles Ihnen gegen den Strich geht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das war Erweckung. Und erst da sind Sie durch dieses Erleben der Vergebung hineingeführt worden in die neue Gemeinschaft an Ihrem Herrn. Und darum sagt der Nehemia jetzt los, freut euch, das ist ein Höhepunkt, wenn man da steht. Das Schönste in meinem Dienst ist, wenn ich in der Seelsorge Vergebung der Sünde zusprechen darf. Weichen Sie dem nicht aus, das Allerherrlichste. Wir schämen uns oft und es tut gut, dass wir uns schämen über die Torheiten unseres Lebens. Aber herrlich, wie alles uns nur zu einer ganz neuen Freude an Jesus führt. Und wenn wir erst geistlich richtig das alles entdecken, was ich gerade gezeigt habe. Der Herr ist meine Stärke, auch in Anfechtungen, auch in widrigen Umständen, auch wenn ich keinen Erfolg sehe. Auch wenn ich immer wieder ein Mensch bin, der sündigt. Der Herr ist der, der mich trägt. Und darum freue ich mich und gehe so fröhlich meinen Weg. Das war's für heute. Und das soll mit Ihnen gehen. Das ist eine Bußpredigt gewesen. Und Buß ist eine fröhliche Sache.